Hallo. Willkommen zu einem neuen Spezial. Und bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für und von Horrorfans.
Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute reden wir mal wieder über einen Regisseur. Nachdem wir schon über Steven Spielberg und James Cameron gesprochen haben, haben wir uns heute dazu entschieden, über Kultregisseur David Fincher zu sprechen. Und ich freue mich heute das zweite Mal, den Erik in der Leitung zu haben. Hallo Erik.
Servus.
Du bist wieder mit dabei, freut mich.
Ja, ich mich erst recht.
Ist ja noch gar nicht so viel Zeit vergangen seit dem letzten Mal. Wir haben erst vor wenigen Wochen über The Boy gesprochen.
Genau, war eine super Folge, hat echt Spaß gemacht. Aber ich konnte es auch gar nicht erwarten, ganz ehrlich. Man möchte immer wieder dabei sein.
Das freut mich, das höre ich gern. Wie ist es denn für dich gewesen? Ich meine, du hörst ja schon etwas länger zu und jetzt hast du da nicht nur mit aufgenommen, sondern bist dann auch veröffentlicht worden. Wie hat sich das angefühlt für dich?
Irgendwie komisch. Also ich habe das gemeinsam mit meiner Frau gehört und man musste schon schmunzeln hier und da.
Ja.
Ich weiß halt, vielleicht kommst du mir nur so vor oder vielen anderen auch so. Ich finde, man klingt selber immer wie ein letzter Trottel.
Ja, also da bist du nicht der Einzige. Also es ist so, dass wirklich, also jetzt mittlerweile ist es weniger geworden, wenn ich so drüber nachdenke. Aber ich habe so, also mal, ja, so bis vor einem Jahr würde ich sagen, vielleicht auch noch nicht ganz so lang, habe ich konstant gehört, ich höre mir die Folge nicht an mit mir, ich höre mich furchtbar an oder kann man sich ja nicht anhören und Alex, die Leute werden deinen Podcast nicht mehr hören, wenn ich mitgemacht habe und all so ein Kram. Also es ist halt wirklich erstaunlich, wie selbstkritisch die Leute sind. Also alle hören die Folgen von allen und finden die gut, aber die eigenen Folgen, oh, die sind furchtbar. Und das ist natürlich Quatsch, ne?
Ja, ich glaube auch im Endeffekt. Aber ich könnte mir fast vorstellen, man hat ja seine eigene Kopfstimme, wie man sie selber hört.
Ja.
Der wahre Ton ist ja immer anders und dann ist man, glaube ich, einfach immer abgeschreckt.
Das hast du schön gesagt. Ich denke, genau das wird es sein. Der wahre Ton ist immer anders. Das merke ich auch. Mittlerweile nicht mehr, aber mir kommt es auch so vor. Also ich habe jetzt neulich einen Trailer eingesprochen und habe dann gesagt bekommen, ich bin erstaunt, wie souverän du immer klingst. Und ich habe dann nochmal reingehört und denk mir, das stimmt, ich höre mich irgendwie an wie ein, also in gewisser Weise wie so ein Radiomoderator in dem Moment und so klinge ich eigentlich gar nicht, ja, also es ist total komisch. Na gut, natürlich habe ich, wenn ich was ablese, auch so eine etwas andere Tonlage drauf, logischerweise, aber ich bin dann auch erstaunt, irgendwie bin das gar nicht ich. Es ist wirklich komisch, aber ich merke das nicht mehr so, also ich merke das wirklich nur dann, wenn man mich darauf hinweist. Gut, wir hatten, wie ich gerade gesagt habe, über The Boy gesprochen und das war eine schöne Folge, mir hat sie super gefallen und es ist ja nur wenige Wochen her und jetzt bist du schon wieder mit dabei und wir machen heute ein Special und keine Filmbesprechung. Ist ja auch ganz schön, so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, ne? Also jetzt hast du einen Film besprochen, das hast du jetzt mal mitgemacht und jetzt kannst du mal ein Special mit mir machen. Das ist doch mal eine schöne Abwechslung.
Ich habe mich sogar sehr darüber gefreut. Wir hatten ja erst wegen Film überlegt.
Richtig.
Und als du dann wegen dem Special den Vorschlag gemacht hast, ich habe mich mega gefreut.
Sehr schön. Ist natürlich nicht ganz so lang, ne, wie eine Filmbesprechung, aber ist halt auch interessant. Und wir haben ja auch ein super Thema, das von dir kam sogar. Du hast es selbst vorgeschlagen. Du hast gesagt, wie wär's mit David Fincher als Oberthema? Und dann habe ich gemeint, ich glaube, dass das schon mal in meinem Hinterkopf herumschwirrte. Ich habe ja auch schon beste James Cameron und Steven Spielberg Filme gemacht und auch über Schauspieler auch schon gesprochen. Aber Fincher ist mir dann doch irgendwie wieder entfallen. Und deswegen ist das gut, dass du es gesagt hast, denn wir machen es heute. Wir reden über 6 tolle David Fincher Filme. Ich bin mir sicher, dass wir uns da doppeln, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da oft die gleichen nennen, weil so viele Filme hat er gar nicht gemacht. Ne? Er hat gar nicht bei so viel Filmregie geführt. Das hat mich vorhin echt überrascht, als ich geguckt habe.
Nicht nur dich, mich genauso. Also ich dachte nur, oh, okay, ich dachte, das wäre mehr. Und dann war auch direkt mein Gedanke so, Okay, wir doppeln uns, definitiv. Wenn nicht, dann stimmt irgendwas mit uns nicht.
Ja, die, gut, könntest du gar nicht so unrecht haben, aber die Meinungen sind ja immer dann doch unterschiedlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns einmal doppeln werden, aber streng genommen, denke ich, sind wir dann doch anderer Meinung, würde ich jetzt mal so sagen. Ich könnte natürlich falsch liegen, aber ich glaube, dass wir uns nicht ganz so oft doppeln werden.
Also einmal definitiv.
Ja, einmal definitiv. Sag mir doch erstmal so, was ist eigentlich denn so David Fincher für dich? Warum hast du mir gerade ihn als Regisseur vorgeschlagen, über ihn ein Special zu machen? Wann bist du so mit ihm zum ersten Mal in Berührung gekommen mit seinen Filmen? Und ja, hau mal raus.
Also mein erster Film mit ihm war Alien 3. Was ich an dem feier, ist sein Perfektionismus in der Bild. Also in seiner Bildsprache an sich.
Ja, ja.
Es ist wirklich, jeder Film hat sein eigenes Thema und das sieht man auch allein in der Kamera. Das ist genial, was der da jedes Mal auf die Beine stellen kann.
Er hat so einen gewissen Look, ne, den er
genau.
macht. Also man erkennt, dass er Regie geführt hat, wie auch immer er das macht, aber man sieht es.
Definitiv.
Egal welcher Film auch, man erkennt immer eindeutig, okay, es ist offensichtlich, dass das David Fincher ist. Man sieht es vielleicht nicht sofort, weil dieser Look ja auch kopiert wird, ne, mittlerweile von anderen Regisseuren, aber wenn man es dann weiß, sieht man, okay, das ist Fincher. Und mein Bruder zum Beispiel ist ein Riesenfan von ihm. Er hat ja angefangen als Musikvideoregisseur. Er hat unter anderem von Nine Inch Nails Musikvideos damals gemacht.
Richtig.
Also mein Bruder war damals ein Riesenfan von Nine Inch Nails. Ist er auch heute noch. Mittlerweile ist es ja so, dass Trent Reznor, der Frontmann von Nine Inch Nails, ja auch die Filmmusik zu Fincher-Filmen macht. Das hast du mit Sicherheit auch schon mitbekommen, ne?
Richtig, richtig. Finde ich klasse irgendwie. Er hat das was. Er schließt so ein bisschen den Kreis.
Ja, und es ist mal was anderes. Also er hat nicht diese typischen Komponisten mehr, wie er es ja zum Beispiel bei Sieben hatte mit Howard Shore und so, sondern die sind jetzt eher so ein bisschen auf elektronisch angehaucht, aber trotzdem sehr interessant. Ne? Also klingen immer gut.
Also wenn man alleine seinen Werdegang anguckt.
Ja.
Ich hatte mal gelesen gehabt, die waren irgendwie auch Nachbarn, also von seinen Eltern her, irgendwie auch von George Lucas.
Ach, verrückt.
Und dadurch ist er ja in seiner Firma auch reingekommen, hier diese ELM, hier dieses, wie heißt es, Industrial Like
Light and Magic. Jawohl.
Genau, richtig. Und dadurch ist er ja da zu diesen ganzen Filmen schon von denen gekommen. Der hat ja viele Spezialeffekte da mitgemacht und hat da gelernt so. Der hat ja selber Filme machen ja nie gelernt.
Ja, der ist ja irgendwie dann da so reingekommen, ne? Also wir machen das so, dass jeder von uns drei gute Filme von ihm nennt und die machen wir natürlich im Wechsel, wie das immer so ist. Mal schauen, ob wir uns doppeln, das werden wir dann direkt sagen. Und dann reden wir später, wenn wir fertig sind, aber auch noch über Titel, die uns nicht gefallen haben. Also wo wir sagen, also das ist ein Film, den habe ich einmal gesehen und den brauche ich nicht mehr. Und reden natürlich aber auch von Filmen, die wir gut finden, aber jetzt mehr auch nicht, ne, wo es uns jetzt nicht immer wieder zurückzieht. Ne? Ja, und ich denke mir mal, dann legen wir doch los. Du bist hier der Gast und deswegen darfst du mir den ersten Film nennen, der dir so eingefallen ist, was von Fincher gedreht wurde. Ich bin gespannt, womit du kommst.
Ja, dann beginne ich mal direkt mit einer Kontroversen. Viele werden sagen, oh nein, das darf doch nicht wahr sein.
Okay.
Aber für mich ist es Alien 3.
Ja, das ist, würde ich einfach gar nicht diskutieren. Also ich gebe zu, ich habe ihn nicht auf meiner Liste. Also ich nenne ihn jetzt nicht bei den drei Filmen. Aber ich kann verstehen, dass du ihn nennst, weil ich immer gesagt habe, dass das ein guter Film ist. Er ist von den drei Alien-Teilen, also der vierte, der gehört für mich nicht dazu, weil der Schrott ist, ja. Also muss ich
richtig,
mal so sagen.
Der ist scheiße.
Ja, aber hallo.
Das ist auch so.
Das ist absolute Müll, ja. Also für mich ist es nur 1 bis 3 schon immer gewesen. Er ist halt natürlich der schlechte von den drei Teilen, ist er immer ganz hinten. Ne? Also 1 und 2 sind natürlich definitiv besser. Aber es ist trotzdem ein guter Film. Ne? Also Alien 3 ist gerade im Director's Cut richtig gut.
Oh, das wollte ich gerade nämlich gesagt haben, die Director's Cut. Ist zwar keine offizielle von David Fincher.
Ja.
Aber die erweiterte Version ist 1000-mal besser. Also das kommt schon seine Version ja etwas näher, was er dann unter Zwang machen musste. Aber selbst wenn das der schlechteste Alien-Film ist, wo ich überhaupt nicht widerspreche, ist eine Tatsache, von den ersten drei, ist es dennoch 1000-mal besser als so manch andere Filme.
Das ist absolut richtig, ja. Also ich kann überhaupt nicht verstehen, warum immer so viele sagen, dass der Film so unheimlich schlecht ist und der ist kacke und was da immer gesagt wird. Ich habe den Director's Cut das erste Mal vor zig Jahren gesehen, weil ich mir diese Alien-Box gekauft habe mit allen vier Teilen, mit unfassbar viel extra, also richtig tolle. Ja. So richtig tolle. Hast du die auch?
Die starrt mich an.
Hast du nur diese Blu-ray-Box mit den CDs drin oder wirklich die richtig tolle Alien-Box?
Ah, nee, du meinst jetzt mit dem Facehacker und sowas? Leider nein. Okay. Die wollte ich so gerne haben, habe ich leider nicht ergattern können.
Okay, ich habe sie zu Hause, ja. Also ich habe sie in meinem Schrank stehen.
Und schon habe ich Neid.
Okay. Okay.
Wenn ich ehrlich bin, ich habe die Alien-Filme ein paar Mal auf DVD immer in wieder besseren Qualität. Dann habe ich die ein paar Mal auf Blu-ray immer wieder eine bessere Qualität. Und ich werde die wahrscheinlich auch wieder kaufen, wenn 4K alle raus sind. Also ich bin da kaputt.
Okay, bist du 4K-Fan? Hast du Fernseher und Blu-ray und Player dafür, ja?
Ja. Also einige Filme, wow, machen richtig Spaß so. Bei anderen Filmen kann man sich das allerdings auch kaputt machen, habe ich festgestellt.
Kaputt machen im Sinne von?
Die Bildqualität ist zu gut und man sieht dadurch zu viele Tricks.
Ach so, kannst du da ein Beispiel nennen?
Alien 2.
Ach, und, ja. Also
alleine schon auf Blu-ray. Ist immer noch toll anzusehen, aber vor allem einige Szenen am Anfang sieht man, wie die da getrickst haben.
Ach, das ist natürlich dann gewisserweise schon ärgerlich, ne? Wenn dann zu gute Bildqualität dafür sorgt, dass man erkennt, dass es Miniaturen sind, ne? Und weiß Gott für Trick, ne?
Wobei, das erkennt man noch nicht mal, die Miniaturen. Man sieht es eher an der Kulisse.
Okay, okay.
Das haut einen da echt raus.
Ist halt schade, ne? Irgendwie, man hat dann zwar mit 4K die beste Bildqualität, aber irgendwie nimmt einen das raus, weil man jetzt sieht, wie du gerade sagst, das ist Kulisse oder das ist Miniatur. Mir ist das aufgefallen bei Blu-ray damals bei Apollo 13. Da hast du eindeutig gesehen, dass da ein Modell startet. Ne?
Ist mir auch so damals ergangen. Das geht man doch lieber eher auf die Standard-Blu-ray manchmal zurück oder auf die DVD.
Richtig, ganz wichtig zum Beispiel auch bei Der Exorzist. Also da hast du ja auch bei Blu-ray, also bei DVD war es noch nicht so, aber bei Blu-ray hast du ja dann auch gesehen, dass sie halt einfach Maske im Gesicht haben, also diese Gummi- und Knetkram, was da halt ans Gesicht geklebt wurde, sowohl Max von Sydow, um ihn alt wirken zu lassen, als auch Linda Blair als Besessene, da siehst du das halt einfach, den Trick jetzt dahinter und nimmt einen natürlich total raus, ne? Auf der VHS natürlich und auch auf der DVD war das noch nicht der Fall.
Da bin ich so froh, dass ich nur die DVD-Fassung kenne.
Ja, die Blu-ray-Fassung nimmt dich da leider raus. Also, du hast halt recht mit dem, was du sagtest. Die alten Versionen sind dann doch besser als die neuen. Was würdest du denn sagen, ist eine richtig gute 4K-Scheibe, wo du sagst, das ist einfach ein mega geiles Bild?
Da fallen mir einige ein. Unter anderem Interstellar.
Ach ja, okay.
Ist bildgewaltig. Also macht schon wirklich Spaß, auf 4K zu schauen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Dredd.
Die Neuverfilmung von Judge Dredd, meinst du?
Genau, mit Carl Urban.
Ja, richtig. Okay, den habe ich mal gesehen, den fand ich gut, aber auch nur einmal geschaut. Also das ist also auch eine 4K, die dir gefällt. Okay, in Ordnung.
Sieht auf jeden Fall top aus, wirklich.
Okay, okay. Ja, kommen wir zu Alien 3 zurück. Ist das denn ein Film, den du öfter schaust? Oder guckst du dann doch eigentlich dann lieber eher Alien 1 und 2? Oder guckst du Alien 3 öfter?
Also wenn meine Frau es zulässt, mindestens einmal im Jahr die gesamte Trilogie.
Hast du recht. Und Alien 4 wird ausgelassen, ja?
Natürlich. Also den habe ich, um meine älteste Tochter mal zu zeigen, habe ich nochmal mit ihr angefangen zu gucken. Aber sonst, nein. Danke, muss nicht sein.
Okay, die ist 4, ne?
Nee, die älteste war ist jetzt 15.
Das war ein Spaß.
Ach so.
Ich habe das jetzt nicht, das war jetzt nicht ernst gemeint. Genau, die älteste Tochter.
Ja, war gut.
Okay. Ich habe das gesagt, fällt mir gerade ein, in der Folge zu Martyrs, glaube ich, aber in der... Bin mir nicht sicher, in welcher Version von beiden. Ich habe ja zweimal Martyrs gesprochen. Da habe ich ja auch erzählt, dass ich den mit einer Martyrs mit meiner Tochter damals geguckt habe. Da war die 7, glaube ich, habe ich so erzählt und habe das halt so voll ernst erzählt. Und habe ich natürlich aber dann irgendwann gesagt, das war ein Spaß.
Ich dachte auch im ersten Moment so, nicht sein Ernst.
Hast du es gehört?
Ja.
Ah ja, okay. Ja, nee, man muss halt aufpassen, ne? So schnell wie möglich den Spaß als Spaß auch mitteilen, bevor die Leute ausmachen und denken, der ist ja nicht ganz klar, den zeige ich an. Weißt du das so?
Weil man halt das Gesicht einfach nicht sieht.
Richtig,
sonst genau. Kann man ja Sarkasmus gut dann rauslesen, aber
das stimmt.
Ohne Bild wird schwer.
Das ist wahr, richtig, genau. Okay, also Alien 3 ist auf jeden Fall ein super Streifen. Ich habe ihn seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich werde ihn mir wirklich mal wieder geben müssen, auch in der Langfassung, weil er mir damals super gut gefallen hat. Und Alien 3 ist echt ein super Streifen. Also
ja, wenn man bedenkt, wie viele, ich würde wirklich sagen, ganze Steinschluchten David Fincher in den Weg geschmissen wurden, wo der erstmal drüber kraxeln durfte. Auf der Making-of ist ja alles drauf, wo der ja auch teilweise das Drehbuch wurde geschrieben, während der schon am Drehen war. Das war ja eine Katastrophe. Also der war ja absolut unzufrieden mit denen. Und der, soweit ich weiß, macht er heute noch keine Filme für 20th Century Fox. Hat er total gesagt, ihr könnt nicht mal.
Ja, hat er auch recht. Weißt du, welcher Schauspieler es mit ihm verkackt hat? Michael Biehn.
Michael Biehn? Nein.
Der hat's verkackt mit Fincher.
Ach stimmt, war da nicht auch was wegen Alien 3?
So ist es, ganz genau, weil nämlich ursprünglich war geplant, dass nämlich seine Figur das Alien in sich trägt und nicht das Mädchen. Nee, gar nicht wahr, und nicht Ripley, sie ist es ja. Mir ist das gar nicht bewusst und klar, wie sich überhaupt Michael Biehn dagegen wehren konnte, dass er das Recht hat zu sagen, seine Figur hat nicht das Alien in sich. Weißt du, 4, 5 Jahre nachdem das gedreht worden war, das ist für mich ein Rätsel, wie der da die Möglichkeit hatte, Einspruch einzulegen. Das ist für mich überhaupt nicht begreiflich. Naja, aber jedenfalls haben sie das Drehbuch geändert und dann hat Michael Biehn auch selbst gesagt, dass im Nachhinein das ein Fehler war, weil Fincher deswegen pissig mit ihm gewesen ist, weil sie ja umschreiben mussten und das mit ein Grund ist, warum er Michael Biehn dann nie gecastet hat in einen seiner späteren Rollen oder Filme.
Im Nachhinein bereut man vieles. 20th Century Fox kann davon ein Lied singen.
Ja, ganz genau. Und das sagt Michael Biehn auch in einem Interview, ne? Also der spricht ja zu Alien 3 in einem Interview und da redet er ja dann auch davon, dass er im Nachhinein vielleicht nicht so Faxen machen hätte sollen, weil das natürlich mit dem Grund ist, warum er dann nie in einem Film war von David Fincher. Wahrscheinlich, ne? Also.
Ja, könnte sehr gut sein. Ich meine, verstehen kann ich's.
Okay, gut, kommen wir mal zum nächsten Film. Da würde ich jetzt mal einen Titel zum Besten geben. Und zwar ist für mich ein Streifen, und der ist für mich halt wirklich so hundertprozentig Fincher, für mich ist absolut Panic Room einer seiner besten Streifen, den ich immer wieder liebend gerne schaue. Hast du den auf deiner Liste auch?
Den habe ich nicht auf meiner Liste, aber ich wusste genau, den nimmst du.
Okay.
Ja, als du den besprochen hattest, hast du ja schon den so hoch gehimmelt.
Ja, genau. Panic Room ist einfach ein super Streifen, wenn man ehrlich ist und mal so ein bisschen auf die Story geht, bietet der Film nicht viel, ne? Also er ist jetzt kein Film, der dich geistig extrem beansprucht, ne? Das ist nun wirklich klar. Aber er ist von seiner Erzählung, also von der Erzählweise, ist er halt einfach richtig, richtig gut. Der ist spannend, der ist super klasse gefilmt. Also was hat der für Kamerafahrten, die mittlerweile auch nicht mehr so überzeugen, ne? Also die waren damals besser. Ich habe den im Kino geguckt mit meinem Bruder und meiner Schwägerin. Wenn ich mich nicht irre, war die dabei. Und wir waren begeistert von diesem Film. Also der war so super klasse spannend. Und auch der Soundtrack natürlich von Howard Shore hier, wie bei also von anderen Filmen, die er ja gedreht hat, auch. Wir haben einen miesen Bösewicht hier von Dwight Joachim, glaube ich, wird er ausgesprochen gespielt, der ja hier einen Drecksack spielt, ne, ohne Ende. Also Mann. Und Forest Whitaker ist klasse. Wir haben Jared Leto, der auch klasse spielt und einen verrückten, also wirklich so einen verrückten Typen. Also der Film ist auch toll gedreht im Sinne von Spannungsmomenten. Also dieser Moment, wenn sie den Panic Room verlässt, um nach dem Handy zu suchen. Und die unten an der Treppe sind und das nicht mitkriegen und sie dann die Lampe runterstößt. Du weißt sicherlich, was ich meine, ne? Das ist doch so genial gemacht und so spannend gedreht. Also Panic Room ist ein Film, den ich immer und immer und immer wieder gucken kann. Und ich kann hier auch wirklich die DVD-Box wärmstens empfehlen, weil die super klasse Extras beinhaltet. Also wirklich, der Film hat ja so viel digitale Szenen, was man gar nicht meinen könnte. und ist der absolute Hammer. Also Panic Room ist für mich ganz weit oben auf der Fincher-Liste, wird es immer sein, weil der Film, auch wenn er geschichtlich nicht viel bietet, einfach so toll erzählt ist.
Also das ist durch und durch ein Fincher. Aus so wenig Material doch so was Spannendes, so was Großes auf die Beine zu stellen.
Das stimmt.
Das kann nur er. Das ist wirklich ein wahrer Fincher. Wobei ich ja auch schon sagte bei hier der Besprechung zu The Boy, größter Schwachpunkt ist der Moment, wenn der über das Gelände stürzt, mit dem Schädel aufschlägt oder mit dem Genick.
Ja, ja.
Und er läuft weiter, als ob alles gut wäre. Das ist der einzige Punkt, der mich da so rausgehauen hat, wo ich dachte, okay, das ist ein normaler Mensch, der müsste jetzt sowas von tot sein.
Ja, das hast du recht. Zumal er ja auch diesen Vorschlaghammer ins Gesicht bekommt von ihr.
Alleine das, da ist Ende im Gelände.
Ja, das ist so typisch, weißt du, da werden die Bösewichte, die werden halt nicht einfach ja nur, weißt du, Backpfeife und der weint, weißt du. Also die müssen ja schon ganz extrem aufs Maul kriegen, weißt du, und der musste den Hammer in die Fresse kriegen und der musste da runterstürzen. Das wollte man als Zuschauer sehen, also damals im Kino wollte man sehen, dass dieser Typ leidet, ja.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wieder so typisch, dass es für Fincher völlig untypisch ist. Weil er ja meistens auf eben genau in entgegengesetzte Richtung.
Das stimmt. Fincher ist eigentlich realistischer in der Hinsicht, ne?
Ja, weitaus realistischer und halt gegen die Erwartung.
Hast du gar nicht so unrecht, das stimmt. Wenn man so auf so andere, ja gut, ich meine, es gibt natürlich auch andere Filme, da kommen wir vielleicht gleich zu, da ist mit Realismus auch nicht sonderlich viel, aber du hast eigentlich nicht unrecht. Wenn ich jetzt so an die anderen Werke denke, ich nenne sie jetzt extra mal noch nicht, dann merkt man, dass die schon sehr viel realistischer sind und da auf sowas verzichtet wird. Ne? Aber das wollte man hier. Also ich meine mich noch zu erinnern an diesen Moment, wenn als dann im Kino Jodie Foster aus diesem Aufzug rauskommt und dann mit dem Hammer ihm auf die Fresse haut. Das hat dieser Typ halt einfach verdient. Ne? Das war so ein Scheißkerl. Ne?
Das war auch natürlich eine Befriedigung.
Richtig, der hat es auch verdient, dass ihm die Finger in der Tür eingeklemmt werden. Allein das hat man schon gefeiert.
Ich hab's genossen. Ich gebe es offen
total,
zu.
Total, wie dieser Drecksack dann auf einmal quengelt wie so ein Kind, ja, weil ihm die Finger da eingequetscht werden. Das hat man schon echt gefeiert. Und wie doch dann Forrest Whitaker doch sagt, hör auf mit deinem Geheule und so. Da habe ich mir auch gedacht, tritt noch mal nach. Weißt du?
Richtig schön Salz in die Wunde gestreut.
Genau, absolut.
Du kleine Pussy.
Schön gesagt, ja. Also, naja, jedenfalls ist Panic Room ein Film, der mich absolut immer wieder begeistert. Der begeistert auch durch seine Effekte, die man heute erkennt, aber damals noch nicht, die super gemacht sind. Und wie gesagt, besorgt euch mal für wenig Geld bei eBay die DVD-Box. Ich glaube, da sind 3 Bonus-CDs dabei. Und da sieht man wirklich richtig toll von den Dreharbeiten und den digitalen Effekten, wie die das gemacht haben. Also die Blu-ray, wenn die rauskommt, ich schwöre euch, das wird einfach nur, wenn die nicht sogar schon draußen ist, da bin ich mir gerade nicht sicher, das wird nur eine Scheibe mit dem Film sein und das war's. Früher die DVD-Veröffentlichungen, die waren einfach schicker. Die waren viel besser als die Blu-ray-Veröffentlichungen von heute.
Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir wirklich recht. Es gibt zwar hin und wieder noch schöne Spezialeditionen mit mehreren Scheiben,
ja,
aber seltener geworden. Also das finde ich auch sehr schade.
Obwohl die Blu-ray so viel mehr bietet, ne?
Ja. Da passt ja praktisch alles drauf eigentlich, also naja.
So ist
aber
es.
Man muss auch ganz wichtig noch erwähnen, Panic Room wäre auch trotz David Finchers tolle Arbeit, wäre nicht so klasse ohne Jodie Foster in einer super genialen Parole. So, was die da raushaut, genial. Gut, wann macht die Frau mal nicht was gut?
Das ist
Fragen
richtig.
Wir mal so.
Aber wusstest du, dass ursprünglich Nicole Kidman geplant war und auch schon gedreht hat?
Ja.
Verrückt, ne? Kann man sich gar nicht vorstellen mehr, ne?
Hat die nicht auch einen kleinen Nebenauftritt dann?
Ja, du hast recht. Sie ist die Stimme am Telefon, den Mann anruft und dann ist dann die Geliebte, also die neue Frau ist an seiner Seite. Das ist Nicole Kidman. Die konnte aus irgendeinem Grund nicht mehr mitmachen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, warum. Und deswegen hat sie dann
Schwangerschaft
nur diesen kurzen,
war das doch, oder?
Das wäre möglich. Aber ich muss auch sagen, ich sehe auch Jodie Foster mehr in dieser Rolle als Nicole Kidman, weil sie ist recht groß. Und eine gewisse Größe kann halt auch schon dazu führen, dass man also auch als Mann in gewisser Weise überwältigt werden kann. Alleine die Größe schon, meine ich damit. Ne, also ich hätte jetzt wahrscheinlich Schwierigkeiten, Nicole Kidman irgendwie zu überwältigen, wenn sie 10 Zentimeter größer ist als ich.
Ja, aber Jodie Foster hat ja schon ihre Vorteile. Sie ist eine hübsche Frau, aber sie ist eine Allerweltsfrau. Mit ihr kann man einfach viel eher sich vorstellen, die Nachbarin von nebenan.
Das ist wahr,
eine Person,
ja,
die man
stimmt, kennt.
Sie ist wirklich so eine hübsche, aber eine Allerweltsfrau. Und gleichzeitig Charakter hat sie eine so starke Präsenz.
Ja.
Das kann man gar nicht. Also egal, in welchem Film ich sie gesehen habe, sie strahlt immer eine warme, aber starke Präsenz aus.
Richtig. Und ich muss jetzt auch nochmal sagen, vielleicht wissen das viele von euch nicht, ich habe ja ein Interview geführt mit der Synchronsprecherin von Jodie Foster.
Hochinteressantes Interview war das.
Hast du gehört? Das freut mich. Okay. Also alle, die es noch nicht mitbekommen haben, mit Hansi Jochmann habe ich über eine Stunde gesprochen, über die Synchronarbeit zu Jodie Foster. Sehr interessante Folge, du hast es gerade gesagt. Und wer es noch nicht hat, unbedingt mal reinhören.
Ich habe mich selber immer dabei ertappt, wie ich selber mich wieder dran erinnern musste, das ist gerade nicht Jodie Foster.
Ja, genau. Du, das ging mir ganz genauso. Ich fand das total witzig, als ich mit ihr das erste Telefonat geführt habe zu dem Interview, also vorher, und ich die ganze Zeit dachte, du redest doch jetzt nicht mit Jodie Foster, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Du telefonierst gerade mit Jodie Foster. Das war für mich auch echt ein Ding. Und was auch witzig war, das muss ich kurz erwähnen, ich hatte damals, war mit meiner Mutter gemeinsam bei meiner Tochter besuchen in Thüringen, in Gera, Grüße nach Gera. Und da habe ich, da lief, Wo ist mein Kind? Das ist so ein Special von Aktenzeichen XY. Und da ist Hansi Jochmann die Off-Stimme. Und das lief und meine Mutter guckt das und ich mache das auf Pause, also stopp das kurz und habe ihr dann das Interview gezeigt, also beziehungsweise dieses Telefonat, was ich mit ihr geführt habe, weil ich das aufgenommen hatte und habe gesagt, hör mal, mit wem ich da rede. Und sagt sie, ja, die Stimme kommt mir bekannt vor, ja, ich kann es gerade nicht zuordnen. Und sie hat es halt gerade im Moment gehört bei Aktenzeichen, weißt du. Und ich so, kannst du es wirklich nicht erkennen? Und sie, nee, ich habe es schon mal gehört, aber ich weiß nicht, wer das ist. Und ich da so, Mutter, du hast sie vor 30 Sekunden hier im Fernsehen gehört. Das ist die Stimme von Jodie Foster. Und sie, ach, da erzählt mir doch einem vom Pferd. Das ist doch nicht dein Ernst, ich konnte das gar nicht glauben. Da kam sie auch nie auf die Idee, ne, dass ich ihr jetzt die Stimme zeige, der sie gerade im Fernsehen zuhört. Ja, weil es ist ja auch sehr unwirklich.
Ist ja auch surreal in dem Moment.
Richtig, genau. Okay, also Panic Room, einer meiner absoluten Favorite Finchers. Ich bin gespannt, was du als nächstes sagst.
Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, Fight Club.
Okay, alles klar. Ich wusste, dass du es sagst. Und ich sage hiermit, auch der ist nicht auf meiner Liste.
Hast du auch ein bisschen mitgedacht?
Ich habe den ebenfalls nicht auf meiner Liste. Ich finde Fight Club ein wirklich, das ist ein gelungener Film. Das ist ein guter Film und auch völlig zu Recht ein kultiger Film, ja. Aber das ist nicht ein Film, wo ich sage, den brauche ich, den muss ich jetzt sehen. Und wenn ich ihn sehe, drehe ich durch vor Begeisterung. Ich kann ihn gucken. Aber er haut mich nicht so vom Hocker wie viele andere von euch jetzt wahrscheinlich. Erzähl mal, warum haut er dich so vom Hocker?
Der ganze Aufbau ist einfach super genial gemacht. Der Twist am Ende, dass er eigentlich ein und derselben Person ist, hat mir völlig die Füße damals weggezogen.
Ja, so richtig Sinn macht das für mich heute noch nicht, aber ja.
Ja, ich weiß halt, irgendwie passt es einfach rein. In dieser unwirklichen Welt passt das irgendwie voll und ganz rein. Und noch dazu, als ich glaube, ich habe den das zweite Mal oder, ja doch, beim zweiten Mal gucken. Und dann dachte ich, spinne ich jetzt? Ich mache nochmal zurück. Ich
mache
den nochmal.
Ah, dann musst du komplett nochmal gucken.
Nee, ich musste nur ein paar Stellen zurückspulen, weil ich auf einmal gesehen habe, man sieht schon Tyler da stehen. Ganz oft minimal aufflackern.
Ach stimmt, der blitzt auf, das ist richtig. Der wird kurz reingeschnitten und blitzt manchmal so auf, ja, das ist wahr.
Und dann erzählt Tyler genau von diesem Effekt sogar noch später, wenn er ja als Kinovorführer
richtig
arbeitet. Und erzählt er genau von diesen Effekten und die präsentiert David Fincher einen die ganze Zeit schon. Man rafft es selber nur nicht und ist sich unsicher, habe ich das gerade echt gesehen?
Ja.
Ja, und was ja eigentlich die Kernaussage, dieses klammer dich nicht immer nur an materiellen Dinge, sondern lebe.
Ja. Weißt du, ich habe jetzt letzte Woche mit dem Toni gesprochen über die Franzosen-Horrorfilme. Da haben wir uns ja ausgelassen über das Ende von High Tension, weil das ist hier mit Fight Club wirklich gleichzusetzen. Wir haben einen toll erzählten Film, haben aber plötzlich einen Twist, der wenig bis gar keinen Sinn macht. Das gehört dazu, zu beiden Filmen, und wir nehmen es auch hin, aber so richtig Sinn macht es nicht. Wenn man das mit anderen Filmen vergleicht, die so einen genialen Twist haben, wie zum Beispiel jetzt jüngst Der Fluch der zwei Schwestern oder auch Shutter Island, ne? Es gibt ja wirklich viele Filme, die so einen tollen Twist haben. Ich glaube, da ist noch ein weiterer, der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Da macht das Sinn, wenn man das nochmal guckt und das sieht und denkt dann, boah, was ist das bloß genial? Das ist ja so genial. Das ist dann wirklich toll und freut man sich auch zu gucken, weil man dann auch nochmal gucken möchte. Aber wenn man dann sowas wie Fight Club oder auch High Tension guckt, wo man halt merkt, wie soll das Ganze denn funktionieren? Wie soll das Ganze denn klappen? Und hier bei Fight Club habe ich auch, wie bei High Tension, große Probleme, das abzunehmen. Da bin ich halt eher so, okay, diese Idee kam halt am Ende so, komm, wir machen das so, macht keinen Sinn, aber wir tun es trotzdem gut. Ich meine, Fight Club basiert ja auf dem Buch, ne? Da muss man natürlich dann auch ein Auge zudrücken, weil das wird wahrscheinlich im Buch genauso sein. Ich habe da mal das Hörbuch angefangen zu hören, lustigerweise gelesen von Tobias Meister, also der Stimme von Brad Pitt. Das ist natürlich super, weil du hast das Gefühl, Brad Pitt liest dir das Buch vor, was natürlich super ist. Besser wäre es, wenn es der Sprecher von Edward Norton wäre, also Andreas Fröhlich. Weil der.
Ja, weil er auch der Erzähler ist.
Genau so ist es, weil er da auch der Erzähler ist. Hätte mehr Sinn gemacht. Auch mit der Stimme von Brad Pitt macht Sinn. Jedenfalls ist es so, dass Fight Club zu Recht ein kultiger Film ist, aber für mich auch nicht in den drei besten, muss ich sagen. Also, nee, finde ich nicht.
Ja, das ist aber, wie Meinungen auch wieder wirklich auseinandergehen können. Also, ich finde, das ist alleine die ganze Art, der Stil, wie gefilmt wurde das. Das macht mir immer wieder Spaß, einfach zu gucken, wenn er dann erzählt von seinem Leben, hier seine ganze Ikea-Bude.
Ja, richtig.
Und dann fliegt er, dann ist er Auto, das erzählt ein bisschen von seinem monotonen Leben. Es macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Ich weiß nicht mal genau warum, es macht mir aber unglaublich viel Spaß, diesen fast schon von Selbstdepression zerfressenen Person zuzuhören, wie er sich immer mehr bemitleidet.
Ja.
Und irgendwann erst praktisch sein zweites Ich aufbaut, der ihn selber sagt, jetzt lass dich nicht so hängen, steh mal auf und mach was.
Ja, du hast nicht Unrecht. Spaß macht der Film tatsächlich. Er fesselt einen. Und ich gucke den auch immer wieder durch, wenn ich ihn dann anhab, weil der so genial ist. Und hier, im Gegensatz zu High Tension, also zumindest behaupte ich das jetzt einfach mal, ist es halt so, dass du hier natürlich auch siehst, worauf das hinausläuft. Erinner dich doch mal an die Szene, wenn Edward Norton doch die Treppe hochkommt und er vögelt doch, also der Tyler, wahnsinnig mit dem, wie heißt die Frau noch? Helena Bonham Carter spielt es ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie ihre Figur heißt, aber jedenfalls vögelt er doch extremst mit ihr rum. Und er ist doch dann an dieser angelehnten Tür und horcht kurz und er schaut, als in dem Moment die Tür plötzlich aufgeht und Tyler aufmacht, wo du dir so denkst, wie kann der so schnell an der Tür sein? Und dann sagt er so, alles klar, und dann sagt er so, ja. Und dann meint sie doch dann, mit wem redest du im Hintergrund, während sie vor dem Bett fällt? Ja, und das ist natürlich ein super Anzeichen für das Ende.
Ja, da wird ganz viel angedeutet.
Ganz extrem. Auch wenn er unten ist und Kaffee trinkt, glaube ich, und sie kommt runter und sagt, also, das war eine Nacht. Alter Schwede, das werde ich nie vergessen. Und dann meint er so, was machst du hier? Oder was wie kommst du denn hierher? Oder so. Und sie guckt ihn an und sagt, fuck you, und geht so um den Dreh. Du bist ja wohl nicht ganz klar. Also stellt sich hier ja auch heraus, ganz klar, dass diese Nacht, von der sie redet, ist ja nicht mit Tyler, der noch oben im Schlafzimmer ist, sondern sie redet ja von der Nacht mit ihm. Aber er weiß es in dem Moment nicht mehr. Und das ist auch ein super Hinweis darauf. Also hier machen die Hinweise schon Sinn, auch wenn ich das Ende nicht mehr ganz nachvollziehen kann. Aber jedenfalls mehr, als es bei High Tension der Fall ist. Ne?
Ja, definitiv. Also ich finde, bei High Tension war das eher so, das wirkte für mich konstruiert, reingebaut zum Ende hin. Oh, ich habe mal diese Idee. Aber man muss sagen, also ist meine Meinung, bei Fight Club war das von Anfang an so, darauf muss es hinauslaufen, so und so sieht's aus.
Genau so ist es. Ich muss übrigens jetzt erwähnen, weil wir so viel von Attention sprechen, mich hat übrigens Teilnehmer der liebe Schwecke angesprochen, mit dem habe ich den Horror Talk 9 veröffentlicht Ende letzten Jahres. Der hat einmal mitgemacht und der hat sich gemeldet nach der Folge, die ich jetzt mit Toni gemacht habe, und der hat mir gesagt, dass wir unbedingt das Mediabook von High Tension kaufen müssen. Da wäre nämlich ein deutscher Audiokommentar drauf, von, ich weiß jetzt nicht genau von wem, jedenfalls von jemand, der sich auskennt über diesen Film und der uns den gesamten Film über die Hinweise zeigt, was auf das Ende schon hindeutet. Und das scheint super interessant zu sein. Wie gesagt, ein deutscher Audiokommentar und das finde ich wirklich nicht verkehrt. Also da muss ich mir ehrlich gesagt, habe ich mir gedacht, das muss ich mir echt mal geben, weil wenn man den Audiokommentar schaut, sieht man den Film wohl mit ganz anderen Augen und sagt nicht, oh, macht keinen Sinn.
Ja, alleine deswegen wäre es jetzt schon interessant wieder.
Ja, finde ich auch.
Jetzt reizt mich das.
Na, toll. Ja, mich auch. Aber ist halt wahrscheinlich nicht so günstig, dieses Mediabook. Aber man sollte echt wirklich da wohl in den deutschen Audiokommentar mal rein hören, komplett, den gesamten Film über, weil es wohl echt sehr interessant sein soll, weil man ständig mitgeteilt und gezeigt bekommt, was dann hier schon auf das Ende hindeutet. Ne? Also großer Tipp von Schwecke und das musste ich jetzt hier mal mitteilen.
Ja, dann schon mal Dank an ihn.
Ja.
Wobei es Überwindung ist immer so schwer, weil ich finde so den Twist an sich noch in Anführungsstriche, ich finde das allgemein, das Ende ist einfach schwach.
Ja, ja, das Ende ist schwach. Gerade nicht nur der Twist ist halt doof, sondern auch, ich habe es ja in der Folge gesagt, ich wiederhole mich jetzt nicht, mich macht das Ende halt auch sowieso generell nicht an. Mir ist das zu depressiv und trist und zu viel Geschrei und zu viel Geweine und zu viel Gemetzel und ach nee, ist nicht mehr mein Ding aus Ende. Aber gut, das war eine andere Folge.
Ist so.
Okay. Also Fight Club hast du aber wirklich einen schönen Titel genannt und völlig zu Recht auch ein super Film von Fincher und Brad Pitt ist hier auch super klasse im Film. Also das muss man echt sagen. Norton natürlich auch.
Jeder macht eine sau gute Rolle. Und auch Jared Leto spielt ja auch wieder mit.
Genau. Dann nenne ich den nächsten Film, ja? Und ich gehe mal davon aus, dass wir uns jetzt doppeln, wir uns, jetzt nennen wir beide, also den hast du jetzt auch, und zwar nenne ich jetzt 7.
Ja, selbstverständlich.
Hast du auch, ne? Hättest du jetzt auch genannt.
Natürlich.
Okay, dann also 7 ist ein fantastischer, mega klasse Serienkiller-Film mit so einem unfassbar guten Ende, also ich was soll man dazu noch sagen, habe ich hier ja auch besprochen, schon vor, ich glaube, 2 Jahren, wenn ich mich nicht irre, mit Nico. Und ein super toller, genialer Thriller. Du fühlst dich so schmutzig nach diesem Film, ne? Man fühlt sich so ekelhaft, so richtig, ne? Erzähl mal, wann hast denn du 7 zum ersten Mal geguckt und wie oft schaust du den? Erzähl mal, was hast du so für ein Verhältnis zu 7?
Also, das ist für mich persönlich die Mutter aller Psycho-Thriller. Also was an Kriminalarbeiten angeht, so mit Polizei und sowas alles. David Fincher hat vorgelegt und viele, egal welchen Psycho-Thriller du mit Serienmörder guckst, du siehst überall, jeder holt sich Ideen von 7.
Das stimmt,
jeder.
Ja. Ja,
ist wirklich, das ist einfach eine Tatsache. Der hat da so eine Messlaste hochgeschmissen, die können es gar nicht mehr erreichen. Der Film fängt an in dieser tristen, verregneten Stadt und es hört ja nie auf zu regnen. Erst am Ende ist das erstmal ohne Regen und alles wunderschön draußen.
Ja.
Obwohl genau dann das Schrecklichste passiert. Allein diese Bildsprache ist ja schon genial.
Du hast recht, ja.
Und ich weiß auch, wo ich ihn das zum ersten Mal gesehen hatte, war auch mit meinem Vater, der ist auch ein riesen Filme-Fan. Und wir haben uns den angeguckt und wir waren neugierig, weil David Fincher war uns da schon auch ein Name, halt wegen Alien.
Ja.
13, 14 muss ich gewesen sein. Also definitiv, wir waren sofort gefesselt. Es war spannend. Es war durch und durch spannend. Wem erzähle ich das? Das weiß jeder, der den Film kennt.
Richtig.
Und gleichzeitig, ich war auch schockiert. Also mit jedem Fall, mit jeder Sünde wurde es heftiger und heftiger und ich war immer mehr schockiert. Wie kann eine Person andere Menschen so etwas so Schreckliches antun?
Das ist wahr.
Und dann ging es immer weiter und es spitzte sich ja einfach nur noch in einer absoluten, ja, ich möchte schon fast sagen, Perversion zu.
Ja, ja.
Das hat mich so schockiert als Zuschauer. Kein Happy End. Da war einfach kein Happy End. Es war scheiße, das Ende. Und es war so düster, aber gleichzeitig auch so real nachvollziehbar, dass es einfach eben nicht immer alles gut endet.
Ja.
Und das hat mich weggehauen. Das war der erste Film, den ich je gesehen habe, ohne Happy End. Und gleich in so einer Ausmaß, das, ne, also da kommt nichts mehr dran. Dann seitdem, egal auch wenn ich einen Film gucke, der ohne Happy End, denke ich immer, ja, 7, top die erstmal.
Ja, du hast recht, das Ende war scheiße, das stimmt. Und das ist ja das, was einem ja noch so extrem zurückgelassen hat. Ich habe 7 nicht im Kino geguckt damals, weil ich dann, ne, ich war nicht zu jung. Ne, zu jung war ich nicht, wenn ich mich jetzt so zurecht zurückerinnere, aber irgendwie kam ich da nicht dazu. Ich war halt wahrscheinlich einfach nicht mobil. Aber eine Erinnerung, die ich an 7 habe, ist, weiß ich noch ganz genau, dass mein Vater mir verboten hat, den Film zu gucken, weil der so brutal ist und so hart und so unmöglich und das ist etwas, das wird nicht geguckt. Witzig ist, dass ich schon volljährig war zu dem Zeitpunkt. Das musst du dir mal vorstellen. Ist mein Ernst, der Film ist ab 16, bei uns ab 16 schon immer gewesen und ich war volljährig und mein Vater hat gesagt gehabt, diesen Film, der wird nicht geguckt und ich habe ja auch gedacht, das kann nicht sein Ernst sein. Ja, also selbstverständlich habe ich ihn geschaut, dann über Umwege irgendwie habe ich ihn dann geguckt, ne? Ich meine, ich konnte ihn ja auch ohne Probleme leihen in der Videothek damals oder auch kaufen sogar, das war ja gar kein Problem für mich, aber ich habe ihn dann geschaut, wenn er selber dann eben nicht anwesend war. Der hat ja auch keine Brutalität im Sinne von, da spritzt das Blut und die Gedärme. Er zeigt ja immer nur das Ausmaß. Ne? Er zeigt ja das, was passiert war schon. Ne?
Ist und, so.
Ja, deswegen ist der Film halt lange nicht so hart wie viele andere.
Aber ich glaube, genau dadurch kommt ja die Spannung, weil man eben nicht diese extreme Gewalt sieht. Es wird angedeutet, Es wird drüber geredet, beziehungsweise, wie du schon sagtest, die Ausmaße werden präsentiert. Aber jedes Mal hat man mehr und mehr Angst, dass wir jetzt genau das erleben. Also so ging es mir zumindest. Ich wollte es gar nicht erst erleben, mitkriegen, wie er denen das antut. Der hat diese Persönlichkeit, die zu diesem Zeitpunkt, der noch überhaupt kein Gesicht hat. Man weiß ja gar nicht, dass es der, wie hieß er denn noch?
Kevin Spacey.
Kevin Spacey, danke. Dass er das ist, weiß man ja so gar nicht, dass er da überhaupt mitmacht in dem Film. Und dann auf einmal diese Drastigkeit. Und im gleichen Moment in der Auflösung diesen erneuten Schlag von David Fincher. Es ist ein normaler Mensch. Kein Monstrum, kein Dämon. Es ist ein ganz normaler Mensch, der aussieht wie dein Nachbar.
Genau, das ist ja schon, was Morgan Freeman auch zu ihm sagt, ne? Dass es kein, er ist nur ein Mann. Er ist nur ein Mann. Er ist kein Teufel oder sowas. Er ist ein Mann. Wie du und ich.
Also man erwartet ja wirklich etwas Unnormales.
Das ist richtig. Ja, aber ich meine, krank ist er halt. Er ist halt krank, ne? Wie eine Scheißhausratte. Das ist er halt.
Aber auch Morgan Freeman wieder, den dann halt das im Auto auch damit dann entgegensetzt. Und der Mills ist ja immer wieder am Ausrasten, der Brad Pitt. Aber wirklich, Morgan Freemans Rolle bleibt ruhig und der schafft es. Und man merkt es auch, der schafft es wirklich, den Killer praktisch schon mundtot zu reden. Dass er selber nicht mehr argumentieren konnte.
Ja, stimmt ja. Also der Film ist durch und durch ein Meisterwerk. Das ist ja, einfach anders nicht zu beschreiben. Ich würde sagen, auch das ist Finchers bestes Werk. Es gibt einen Film, den ich gleich noch nenne, der mir einfach noch ein bisschen historisch besser gefällt. Ne? Das wahrscheinlich werden schon einige
wissen, was ich jetzt sage.
Blasphemie?
Ja, Blasphemie.
Was meinst du damit? Achso, du meinst, weil er besser ist als 7. Da bin ich jetzt gar nicht drüber gefallen. Ich dachte gerade, du nennst mir einen Titel.
Ja, ich dachte, das ist schon was. Ich kenne was du nicht kennst.
Ach so, nein. Also, es werden mit Sicherheit einige wissen, was ich meine. Darauf komme ich gleich. Aber 7 ist ein Film. Ich glaube, es gibt eigentlich keinen anderen Film, den ich so oft schaue im Jahr wie 7. 7 ist immer wieder Pflicht, aber auch nicht nur einmal. Also 7 gucke ich mindestens 2-mal im Jahr. Und wie oft ich mir den schon immer wieder bei Netflix angemacht habe, also auch gerade früher, weißt du, man könnte was gucken, was man noch nicht kennt, aber man macht dann doch wieder das Gleiche an, ja, weil es einfach immer wieder fantastisch ist.
Ist aber auch gut, wie ich ja schon sagte, allein die Bildsprache, dieser elend lange Regen andauernd, es ist ungemütlich, es ist kalt, man spürt ja praktisch den Ekel schon.
Ja, ja.
Dann, wenn die in die Wohnungen sind, halt alles andere als aufgeräumt, alleine am Anfang hier bei der Todsünde Maßlosigkeit mit den Dicken da.
Ja, richtig.
Es ist einfach nur ekelhaft. In jedem Moment, auch wenn man gar nicht direkt das sieht, man fühlt sich unwohl von jedem Moment an des Films.
Das stimmt.
Und das ist eine Spannung, das ist eine, die kannst du praktisch schon schmecken. Das ist genial. Was er da auf die Beine gestellt hat, das wird es nicht wieder geben. Da müssen wir, das muss uns im Klaren sein. Sowas werden wir nicht wieder erleben.
Ich muss erwähnen, dass es einen Film gibt, da habe ich ja auch neulich drüber von gesprochen schon.
Oh ja, sehe ich auch genauso. A Resurrection.
Ganz genau, Resurrection mit Christopher Lambert. So ist es.
Das ist der Einzige, der ein bisschen in die Richtung guckt, wo man sagen kann, der macht auch Spaß zu gucken.
Genau, also wer Resurrection nicht kennt, unbedingt mal schauen, weil der ist sehr ähnlich. Der guckt sich natürlich vieles von Sieben ab, aber er macht es gut. Er macht es nicht schlecht. Das ist ein spannender Film, der auch ein Ende hat, wo ich beim ersten Mal schauen gedacht habe, ich glaube, mir fallen die Augen aus. Also alter Schwede, was sie da in dem Haus sehen. Meine Güte. Und die also, FSK.
Das war heftig.
Oh ja, ehrlich. Und die FSK 16 war wirklich großzügig. Meine Güte nochmal.
Ja. Das hat auch mein Vater damals gesagt, dass wir den Film zum ersten Mal gesehen haben. Da war die FSK aber großzügig.
Aber hallo, ja.
Das war das Erste, was er sagte. Weil das hat sich eingebrannt bei dem Typ mit dem Bein. Mehr braucht man ja nicht sagen. Wir wollen ja nicht zu viel spoilern für die Leute, die es nicht kennen. Aber du weißt, was ich meine. War schon echt heftig zu dieser
Ziemlich
Zeit.
Ziemlich hart, ja. Also ihr müsst euch unbedingt mal Resurrection angucken. Das ist ein Film, der ist leider nicht so leicht zu bekommen. Aber
sauteuer.
Der ist wirklich teuer, ja. Aber super, super Thriller, also wirklich.
Auf jeden Fall. Und man muss sagen, wer der Killer ist, das hatte mich schon überrascht.
Ja, mich auch. Damit hatte man nicht gerechnet, ne? Gar nicht
Überhaupt
gerechnet.
Überhaupt nicht. Da muss man ehrlich sein, das haben die gut gemacht. Mit jedem habe ich gerechnet, nur nicht mit dem Typ dann.
So ist es. Eine Sache zu Sieben musst du mir aber erklären. Und zwar war ich der Meinung herausgefunden zu haben, dass das ein Fehler ist. Aber vielleicht auch nicht. Und zwar, wenn unser Täter, also von Kevin Spacey gespielt, das doch so geplant hat, dass Wut die Sünde am Ende ist von Pitt, also von Detective Mills, ja, er schießt ihn und Neid ist ja seine eigene Sünde. Wie konnte John Doe das schon ein Jahr zuvor gewusst haben, dass Mills überhaupt dahin versetzt wird oder er sich versetzen lässt? Also bei mir ist das ja immer so, der Gedanke, er plant das alles von Anfang an auf diese Weise. Mit Detective Mills und mit seiner Frau, die er dann killen möchte und so. Das konnte er doch aber ein Jahr vorher nicht gewusst haben.
Ich kann dich beruhigen.
Okay, jetzt mal los.
Das ist eigentlich auch gar nicht so. Wenn er dann doch erwischt wurde und sowas alles. Und dann, das war ja ein langer Plan, da hat er ja schon lange dran gearbeitet und sowas alles. Das sieht man ja auch bei den einen, der auf dem Bett liegt und so. Hier dieser Drogensüchtige.
Genau.
Aber, dass sie ja in seiner Wohnung eingedrungen sind und er natürlich sie herausgefunden haben, wer das im Groben ist, ohne noch genau ein Gesicht vor Augen zu haben, sagt auch der Kevin Spacey, sie haben meine Pläne ein wenig durcheinander gebracht, jetzt muss ich neu strukturieren.
So stimmt, das stimmt, ja.
Und weil der ist ja der Fotograf, der ihn ja auch später fotografiert. Und da sieht er schon, wie zornig Brad Pitts Figur ist.
Ja.
Und deswegen wählt er ihn aus für Zorn. Neu, er wählt ihn neu aus.
Okay, also er tut seine Pläne umändern und das sagt er auch am Telefon. Du hast recht, weil ich habe nämlich das auch in der Besprechung zu Sieben gesagt und da hatte Nico genau das gleiche gesagt wie du jetzt, dass er also neu seine Pläne halt umstrukturieren muss, deswegen, weil sie jetzt bei ihm in der Bude aufgekreuzt sind, womit er ja tatsächlich nicht gerechnet hat.
Ja. Ja. Und deswegen bin ich auch felsenfest überzeugt, in dem Moment, wenn er dann den Wutanfall kriegt und der bewirft ja auch dann, oder der brüllt ja diesen Fotografen an, wo man im Nachhinein erfährt, dass er das war.
So ist es.
Dann sieht er einfach, wie zornig der ist. Und das ist genau das, was er gesucht hat. Ein zorniger, wütender Mensch.
Okay, in Ordnung. Also ist das kein Fehler, also passt das. Okay, in Ordnung.
Ja, ich finde definitiv, das ist kein Fehler. Das war
ja, hast du auch recht. Ja, ich hatte das nur damals so drüber nachgedacht und gemeint, das kann doch nicht passen, aber es passt halt dann doch.
Und zwei Punkte muss ich ganz dringend noch positiv erwähnen.
Ja.
Erstens finde ich persönlich, das Intro ist genial. Es passt in der Stimmung rein, durch und auch mit dieser extrem kaputten, krankhaften Musik.
Ja,
also das stimmt. Ist ja Musik, die kannst du dir nicht einfach mal so anhören, um schlafen zu gehen. Dann hast du auch so einen Knacks weg. Aber es passt einfach. Es passt in diese Welt, in diesen Film so rein, in diese kaputte Welt. Das ist genial. Die Bilder dazu, dann man hat wirklich im Nachhinein, wenn man den Film schon kennt, das Gefühl, man guckt gerade John Doe zu, wie er mit seiner kaputte Fantasie da irgendwie seine Welt umherspinnt. Das ist so genial. Und dass Kevin Spacey einfach nirgendwo erwähnt wurde, nicht mal am Anfang in den Credits.
Ja.
Das ist genial. Und dann überhaupt, dass am Ende dann der Abspann falsch rum abläuft, finde ich.
Ja, richtig, das stimmt.
Klein,
das
ist aber auch geil.
Ja, es sind so viele Dinge hier, die einfach diesen Film so unfassbar gut machen. Ja, du hast recht. Ich habe jetzt irgendwie Lust drauf. Ich glaube, ich muss ihn wieder anmachen nachher.
Dasselbe dachte ich auch gerade.
Ich wollte eigentlich mal was gucken, was ich noch nicht kenne zur Abwechslung, weißt du.
Ja, Mission nicht erfüllt.
Ja, richtig. Okay, also 7. Superklasse Streifen. Du hättest ihn ja jetzt auch genannt. Jetzt haben wir ja schon drüber gesprochen. Deswegen brauchst du das ja jetzt nicht nochmal machen. Deswegen würde ich jetzt gerne von dir einfach mal hören, welcher Fincher-Film gefällt dir denn gar nicht? Also gleich kommen wir ja noch dazu, welcher Film gut ist, aber jetzt auch nicht mehr. Welcher Film ist dann bei dir in Erinnerung geblieben, wo du sagst, ja, ist halt ein Fincher, aber der hat dich jetzt mal nicht so umgehauen?
Da gibt es einen und ich war sehr, sehr enttäuscht, sehr traurig darüber.
Okay, bevor du sagst, ich habe zwei Titel hier stehen und ich gehe davon aus, einen von den beiden ist es jetzt, den du nennst. Ich bin gespannt.
The Killer. Und jetzt hassen mich alle bestimmt.
Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, nö. Also ich hasse dich nicht. Okay, du redest von der Netflix-Veröffentlichung von neulich. Ich glaube, im November kam er, ne?
Sein neuester. Also, er war gut gemacht. Natürlich wieder tolle Kamera. Michael Fassbender, super. Wieder tolle Rolle. Aber der Film an sich, ich weiß, er war langatmig, langweilig. So habe ich, und irgendwie war das Ende so unbefriedigend. Es war so. Ich weiß nicht, man hatte das Gefühl, es hat noch gar nicht richtig angefangen. Hm. Und dann war es doch schon wieder zu Ende.
Okay, also The Killer, ja. Ich kann gar nicht glauben, dass das schon so lange her ist. Aber ich habe den, als er rauskam, auch angemacht, irgendwann, also nach einer Woche. Und es ist genauso, wie du sagst, der wollte einfach nicht in Fahrt kommen, ne? Der wollte nicht starten. Das war ein konstantes Sitzen, Stehen, Gucken, Sitzen und erzählen, monoton erzählen oben drüber. Und als er dann irgendwann anfing, also wo man dann, ich will jetzt mal nicht spoilern, aber wo man dann meint, oh, jetzt geht die Handlung los, da hatte ich irgendwie keine Lust mehr drauf. Da war mir zu viel Zeit vergangen und ich hatte irgendwie keinen Bock mehr.
Und selbst dann, auch in der tollen Action, die dann, wenn die kam, war die gut gemacht. Das steht völlig außer Frage. Handgemacht, toll gemacht. Aber selbst das war dann für diesen langen, wirklich sehr, sehr, oh Gott, war der Anfang lang. Für diesen sehr langen Anfang war das dann zu wenig. Am Anfang mochte ich es noch, es soll diese Ruhe symbolisieren von diesem Killer, es soll diese Disziplin von ihm symbolisieren. Konnte ich noch nachvollziehen.
Ja.
Jedes Mal mit den Hintergedanken, dann wird es aber gleich ordentlich zur Sache gehen, denke ich mal. Und dann denken, wie du schon sagtest, geht es irgendwie zur Sache? Und dann flacht er wieder schlagartig so runter. Dann wird er so flach wieder und du denkst, oh, was soll denn das jetzt? Also entscheide dich, aber mach was.
Also ich habe ihn ja nicht fertig geguckt. Ne? Das hat man jetzt wahrscheinlich schon rausgehört. Mich hat er einfach auch nicht so lange begeistert, dass ich meinen muss, ich muss weiterschauen. Also du hast ihn durchgezogen, ja, obwohl er so langweilig war.
Ja, auch wieder mit meinem Vater zusammen. Und mein Vater war relativ, ja, begeistert, würde ich sagen. Also, dem gefiel das total, aber ich fing da, oh, Gott sei Dank ist er endlich vorbei.
Ja, das ist interessant. Also, ich habe mir gedacht gehabt, ich schaue ihn mir nochmal fertig, immer mal wieder in den letzten Wochen. Da habe ich ihn natürlich immer mal wieder gesehen bei Netflix und dachte mir, ach, den hast du gar nicht fertig geguckt. Aber mittlerweile war so viel Zeit vergangen. Ich glaube, ich habe den ja geschaut ich schätze mal, es war Ende November, Anfang Dezember habe ich angefangen damit. Und wir haben ja jetzt mittlerweile schon die erste Märzwoche wieder rum. Und da macht es natürlich Sinn, einen Film dann nochmal neu anzufangen, ne?
Ja, ja.
Aber ich hatte einfach irgendwie nicht mehr so Elan weiterzuschauen. Ich habe auch sehr viel Schlechtes gelesen und gehört, ne? Also, wir sind ja nicht die Einzigen. Also es sagen ja auch mehrere Leute, dass der Film nicht so toll ist.
Ja, also wie gesagt, handwerklich alles top. Wollen wir gar nicht meckern. Aber nee, also ich persönlich, ist nur meine persönliche Meinung, ich finde ihn langweilig, einfach über den, zu lang dafür, für diese Thematik zu lang.
Ja, in Ordnung, okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein Titel, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass du den nennst, weil der noch so neu ist. Also welcher Film mir mit ihm gar nicht gefallen hat, den ich wirklich schlecht fand, ist Verblendung. Das ist ein Remake des schwedischen Originals mit Naomi Rapace. Ich glaube, nur sie selber weiß, wie sie wirklich ausgesprochen wird.
Das denke ich mir auch.
Wirklich, das weiß keine Sau, wie man sie nennt, oder?
Also, ich glaube, sie selber auch nicht.
Ich weiß es nicht. Die hat einen Nachnamen, das kann weiß kein Mensch. Jeder nennt sie anders. Jedenfalls ist sie hier eigentlich die Lisbeth Salander. Und Verblendung ist so ein super, super klasse Thriller. Ich habe da schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen. Und das Remake, was Fincher gedreht hat mit Daniel Craig, war ein Desaster. Es ist überhaupt nicht vergleichbar mit diesem fantastischen Thriller aus Schweden. Klar ist der auch handwerklich und so super klasse gemacht. Da will ich jetzt nicht meckern. Auch vom Look her ist das ein typischer Fincher. Das muss ich natürlich sagen. Aber der Film wird so, in meiner Meinung nach, so hingehuscht erzählt, dass wenn man das Original nicht kennt, den gar nicht versteht. Also so habe ich mir das gedacht. Ich dachte mir beim Schauen damals, oh Mann, gut, ich kenne das Original, ich weiß, worum es geht. Ich hätte gar nicht folgen können, wenn ich das Original nicht kennen würde.
Wirklich?
Ja, also gut, natürlich sehe ich das vielleicht ein bisschen sehr streng, ne, bin ich da jetzt wohl. Aber ich konnte Verblendung damals überhaupt nicht folgen.
Ja, also ich glaube, da habe ich ein bisschen meinen Vorteil, da ich das Original gar nicht kannte oder gar nicht kenne.
Immer noch nicht?
Nee, habe ich nie gesehen gehabt, das Original. Ich wollte immer mal das Original. Ich glaube, da gibt es auch drei Teile von, kann das sein?
Richtig, aber guck dir nur Verblendung an. Also die anderen beiden Teile, die haben nichts mehr mit dem ersten zu tun und die waren wirklich lahmarschig und langweilig. Also das waren lahme Filme. Aber Verblendung war ein meisterhafter Thriller und das ist auch ein Film, den ich immer wieder mal gerne schaue. Was die ja auch machen, das Remake vermixt ja auch zwei Filme. Also was ja eigentlich ja nur im Original Verblendung zu sehen ist, ist dann auch, das Weitere ist dann im zweiten Teil zu sehen, also, ne, also in dem Film, der nach Verblendung gedreht wurde, wie auch immer der heißt, Verdammnis, glaube ich. Und in dem Remake haben sie das aus diesen beiden Teilen miteinander verschmolzen. Und warum auch immer, das musste gar nicht sein, weil diese Handlungsstränge, die waren halt einfach gar nicht wichtig in Verblendung. Ja, die sind dann im schwedischen Original im zweiten Teil dann vielleicht mal irgendwann interessant, aber nicht wichtig. Und das habe ich nicht verstanden. Also nur damit ihr mal wisst, wovon ich rede, es geht darum, dass ein Typ sich Tätowierungen entfernen lassen möchte, ich werde jetzt hier nicht spoilern. Und man sieht halt im zweiten Teil, ich glaube, wie gesagt, im Verdammnis, dass er sich darüber informiert, wie man sich diese Tattoos entfernen kann. Und das bringen sie in dem Remake schon mit ein, was halt überhaupt nicht zur Geschichte gar nicht dazugehört. Ne? Und das machen sie halt dann schon hier in dem Remake. Ja gut, aber guck dir mal Verblendung an. Also versuch mal, den Film mit Daniel Craig auszublenden und konzentrier dich mal nur auf Verblendung, auf das schwedische Original und du wirst sehen, dass das ein besserer Thriller ist.
Also du sagst wirklich, das lohnt sich?
Auf jeden Fall.
Okay, nee, dann werde ich mir das auf jeden Fall mal angucken. Dann bin ich ein bisschen angefixt.
Ja, also sag mir gerne, wie er dir gefallen hat. Ich finde das Remake sehr misslungen. Obwohl Fincher, obwohl Craig, also mir hat er nicht gefallen.
Das muss ja schon was bedeuten, weil das sind ja schon zwei Namen, die auch zwei gewaltige Größen sind in der Filmbranche.
Das ist richtig.
Und wenn du schon sagst, das Original war dennoch besser, ja, bin ich jetzt gerade wirklich neugierig.
In Ordnung, dann darfst du mir jetzt nochmal einen Titel nennen, wo du sagst, der war gut, aber auch nicht mehr. Was hast du denn da noch für Titel?
Da bin ich zwischen zwei in Zwiespalt.
Du kannst auch beide nennen.
Ja, dann zum einen The Social Network.
Mhm, okay.
War ein solider, guter Film. Hat auch Spaß gemacht. Ich habe den einmal angeguckt, habe zwar schon mal seit längerem Lust, nochmal den zu sehen, aber ich kann mich einfach nicht nochmal dazu hinraffen. Irgendwie ja. Weiß ich nicht. Hat Spaß gemacht, war gut, aber da er halt in vielen Punkten auch an der Realität doch ein bisschen vorbeischießt.
So ist es,
aber, genau. Es aber halt die Realität widerspiegeln soll, Ja, zwiespaltig.
So ist es. Genau, das ist meine Meinung. Ich hätte ihn auch genannt jetzt. Social Network war mal ganz nett. Ich muss aber auch sagen, ich mag Jesse Eisenberg nicht. Irgendwie ist das ein Schauspieler, den ich jetzt nicht unbedingt sehen muss.
Ach komm, in Zombieland war der super.
Ich habe Zombieland nie gesehen.
Was?
Ja, ist mein Herz. Ich kenne ihn noch nicht. Kommt vielleicht irgendwann mal vor, aber ich kenne den immer noch nicht. Aber ich weiß, dass er in die Unfassbaren mitspielt. Und wenn ich sehe, was die da für eine Scheiße an Zaubertricks vorführen, die ja keine
Trailer
Sau...
hat mir gereicht, oh, hatte keinen Bock
ehrlich.
Mehr drauf.
Also diese Szene, wie sie sich da die Karten verstecken, weißt du, und sich zuwerfen, während die abgetastet werden. Also ich habe selten so eine Scheiße gesehen. So etwas Bescheuertes. Und allein deswegen gucke ich das auch nicht. Und naja, wie gesagt, jedenfalls Jesse Eisenberg ist jetzt nicht unbedingt ein Schauspieler, wo ich hier rufe. Und deswegen habe ich auch Zombieland nicht gesehen. Und deswegen brauche ich auch Social Network nicht unbedingt nochmal sehen. Und wie du gerade sagtest, der geht an der Realität arg vorbei. Mark Zuckerberg selbst hat mal gesagt, das einzig Richtige hier im Film war die Kleidung, die er trägt. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist schon bitter, ne? Also, wenn er selber nicht am Drehbuch mitarbeitet, warum sollte man sich die Mühe machen, diesen Film zu gucken?
Ja gut, seine Aussage persönlich sehe ich zwiegespalten. Auf eine Art, wenn man selbst in einem kein guten Licht dargestellt wird, dann würde, glaube ich, jeder sagen, ist völlig an den Haaren vorbei.
Ja, das stimmt.
Das ist
ja.
Auf der anderen Art ist aber auch von vielen nebenbei her ja auch bestätigt worden. Ja, so ist es aber auch nicht wirklich gelaufen. Also es war schon anders. Und dann denke ich, ja, wenn er schon irgendwie ein Arschloch war, okay, stell ihn dann ruhig so dar, aber bleib trotzdem bei der Wahrheit. Und mach es nicht noch schlimmer, als es ist.
Das ist richtig, genau.
Also, wenn es so halt gewesen wäre. Wir wissen es alle nicht, wir waren nicht dabei, keine Ahnung, aber du weißt ja, wie ich das meine, denke ich mal.
Genau, ich weiß, was du meinst. Okay, ja, Social Network. Gibt es noch einen Film, der okay war?
Ja, und damit tritt ich, glaube ich, auch eine kleine Kontroverse auf. Hab schon fast Angst, es zu sagen, aber für mich war nur okay Zodiac.
Ja, das ist völlig in Ordnung. Ich muss halt gerade feststellen, wo du das jetzt sagst, und ich bin froh, dass du den Titel sagst, dass ich vergessen habe, den noch zu nennen. Ich habe nur zwei Filme genannt, ne? Ich habe gar nicht. Ja. Ich habe Panic Room genannt und 7 genannt. Genau, du hast ja dann dadurch keinen dritten gesagt, aber ich habe irgendwie auch keinen dritten mehr gesagt. Ja, das hat ja gut funktioniert. Ja, aber gut, dass du das doch erwähnst. Also das habe ich irgendwie total verpeilt. Zodiac fandst du nur in Ordnung, ja? Also mehr auch nicht.
Ja.
Okay.
Und du fandst ihn gut, wa?
Ja.
Richtig gut.
Genau, das ist nämlich doch der dritte auf meiner Liste. Vielleicht haben schon einige gedacht, der hatte doch gar keinen dritten genannt.
Passiert.
Passiert, ja. Nee, wir haben zu viel über 7 geschwärmt, deswegen habe ich das irgendwie verpeilt.
Das ist ja auch ein Film, da kann man einen ganzen Abend drüber schwärmen.
Das ist richtig. Also, das muss ich jetzt kurz noch sagen, also du fandst den jetzt nur in Ordnung. Also Zodiac ist für mich mit wirklich der beste von Fincher. Klar ist 7 irgendwie der bessere Film, aber ich mag halt dieses Historische noch, weil Zodiac ja auf eine wahre Begebenheit basiert und der einfach so unfassbar gut aufgedröselt wurde. Und deswegen ist Zodiac ebenfalls mit 7 ein Film, den ich immer, immer wieder laufen habe. Der geht 3 Stunden, aber er ist hochinteressant.
Genau das ist aber das Problem.
Die Länge?
Ja, ich finde den Film toll und ich mag auch lange Filme. Es dürfen auch einige Filme 3, von mir aus auch 4 Stunden gehen, ja? Habe ich kein Problem mit. Aber ich finde, Zodiac ist zu lang. Wäre da ein bisschen kürzer gewesen, wäre der spannender geblieben. Das ist meine Meinung. Also,
ja, okay.
Er ist gut. Ich nenne ihn ja nicht schlecht, den Film. Oh, Herrgott, nochmal. Nein. Ist auch, wie du ja sagst, wahre Begebenheit. Macht auch wirklich, vor allem beim ersten Mal, Spaß zu gucken. Es ist spannend. Es ist toll, aber ich könnte mich nicht aufraffen, den nochmal zu gucken, weil der eben so lang ist.
Okay, ist interessant, weil den konnte man ja jetzt, ja, ich meine, also Zodiac basiert ja auf dem Buch, ne? Also der, ich glaube, Graysmith heißt er, der ja hier von Jake Gyllenhaal gespielt wird, der hat ja ein Buch geschrieben und das wird ja hier verfilmt, der seine Geschichte. Und das konnte man halt einfach nicht quetschen. Ne? Es musste ja, wenn diese Geschichte von diesem Buch erzählt wird, dann auch richtig und nicht so gequetscht. Ich meine, man hat ja auch Herr der Ringe, ne? Herr der Ringe hat man ja auch auf 3 Teile sehr extrem gestretched. Und es waren ja auch 3 Bücher. Aber stell dir mal vor, die komplette Trilogie wäre nur 2,5 Stunden gewesen. Das wäre ja furchtbar. Ne?
Oh,
also,
Gott.
Das hätte ja nicht funktioniert. Und deswegen ist das schon in Ordnung, dass Zodiac so lang ist. Und das, was er auch erzählt, also auch die Gespräche zwischen ihm und dem Polizisten, also von Mark Ruffalo gespielt, das ist so hochinteressant, wie die das aufdröseln, gerade am Ende, dass Arthur Lee Allen letzten Endes definitiv, ist mega. Es ist mega. Es ist hochinteressanter Film. Und deswegen ist Zodiac für mich auch ganz oben.
Der hat hier nun wieder einige Gespräche hochinteressant. Und dann hat man so kleine Szenarien, finde ich, da hätte man einfach meine persönliche Meinung einfach nur weglassen können. Unnötig.
Okay.
Aber
okay.
Das ist halt wieder sehr objektiv. Meine Meinung ist halt, wie gesagt, kein schlechter Film, aber auch kein Meisterwerk für mich.
Okay, aber, in Ordnung.
Aber ich finde es witzig, dass du es genau anders siehst. Finde ich lustig.
In dem Fall, ja, bei 7 sind wir uns ja völlig einig, ne? Bei Zodiac dann weniger. Und ja, okay. In Ordnung. Ja, was ich auch noch sagen muss, ist, Filme, die so okay sind, da waren wir jetzt ja gerade eben schon, da muss ich jetzt noch Benjamin Button nennen. Ja, der seltsame
nicht
Fall
dabei.
Des Benjamin. Ja, bist du auch dabei. Okay, den habe ich damals im Kino geguckt. Ein einziges Mal, danach nie wieder. Ist ein Film, den man gucken konnte, aber der mich danach nicht mehr gereizt hat. Und das war's. Also vorbei, habe ich nie wieder geguckt, hat mich nie wieder interessiert. Social Network habe ich auch aufgeschrieben, geht genauso. Und dann noch ein Film, der ist allerdings dann schon eher in der besseren Sorte, als jetzt nur so geht so. Aber auch
darf
ein Film.
Raten?
Ja, sag's.
Ich würde fast denken, Gone Girl, oder wie der Name heißt.
Oh, Gone Girl. Gut, dass du Gone Girl erwähnst. Den habe ich tatsächlich vergessen. Das ist aber auch ein Film, der ist gut, aber auch mehr nicht. Aber auch ein hochinteressanter Film, ne? Also, aber auf keinen Fall schlecht, ne? Den kann man auch ein zweites Mal gucken. Habe ich auch schon 2-3 Mal gesehen. Aber ist jetzt auch nicht so ein Film, wo ich immer wieder mal schauen muss, ne?
So ist es.
Ja. Welchen Film ich noch erwähnen wollte, und der ist halt auch wirklich natürlich einer der besseren, aber auch nicht ein Film, wo ich immer wieder schauen muss, ist The Game mit Michael Douglas. Ist ja von 97, glaube ich, also auch schon ein alter Streifen. Super Thriller.
Auch beim ersten Mal war ich durch. Ich war fertig. Ne?
Der Film ist super, aber der ist schon sehr weit an der Realität vorbei, ne? Und weiß Gott, oh Gott, wie weit an der Realität. Also
ich weiß noch, ich war 11, als ich ihn das erste Mal gesehen habe.
Ja.
Nicht so ganz, Eltern wussten natürlich nichts davon. Man hat ältere Cousins gehabt, dann hat man sich den angezogen. Und ich war fertig, ich war danach fertig. Ich wusste nicht mehr, was ist jetzt davon real, was nicht, was war das? Ich bin total durch, ich habe mich gefühlt wie der Typ.
Ja, also ich habe den natürlich schon gerne gesehen früher, auch weil er auch super spannend war. Er hat ja auch diese typische Fincher-Atmosphäre, ne? Und so auch wieder die Musik von Howard Shore.
Auch eine der besten Performances von Michael Douglas, finde ich.
Ja, das stimmt. Das ist wahr. Also Michael Douglas dreht das hier echt gut. Auch Sean Penn ist super hier im Film.
Oh, mega, mega.
Ja, wirklich. Also der Film ist toll, aber er ist halt, weil er so unfassbar realitätsarm ist, eher bei mir dann nie so auf der Liste, dass ich sage, ich muss ihn mal wieder gucken, weißt du?
Ist wirklich so. Ja, alleine das Ende weiß ich noch, ich glaube vor 5 oder 6 Jahren oder so das letzte Mal nochmal geguckt gehabt und dann schmeißt er sich doch irgendwie da durch die Glaskuppe, weil er doch auch denkt, er hat seinen Bruder auf dem Gewissen und sonstiges.
Richtig, ja, er lässt sich fallen vom Gebäude, ja.
Und mein erster Gedanke war, das war jetzt so geplant, dass er sich da genau runterschubst. Was wäre, wenn er die andere Seite des Daches benutzt hätte?
Also, genau so ist es.
Also stell dir mal vor, und dann stehen alle Gäste da. Oh, das war aber jetzt Kacke, oder was?
Ganz genau so ist es. Das ist mit einer Szene, da hat damals mein Vater auch gesagt, woher wollen die das denn gewusst haben? Ja, also der lässt sich da runterstürzen, stürzt durch das Glas. Auch das haben sie geplant. Vielleicht wäre das Glas gar nicht zerbrochen. Vielleicht wäre er da oben tot gewesen. Vielleicht wäre er ja gar nicht durchgefallen.
Das war auch meine Gedanken.
Ja, also der Film ist so weit an jeder Realität vorbei, dass ich diesbezüglich halt einfach schlichtweg keinen Bock mehr habe, den zu gucken. Auch wenn er natürlich top gemacht ist.
Du musst dir auf der Zunge zergehen lassen, das Geschenk deines Bruders ist, dich psychisch zum Wrack zu machen.
Ja, danke. Richtig, das stimmt. Ich danke, ja. Vielen Dank auch. Dass das
ja, danke für gar nichts. Wenn mein Bruder mir sowas schenken würde, ich würde ihn danach ein Leben lang, jedes Mal, wenn ich ihn sehe, in die Eier treten.
Ja, schön gesagt.
Ist doch wahr.
Ja. Ja, gut, okay. Also das war dann noch dazu. The Game ist natürlich bei meinem Bruder ganz hoch im Kurs. Ne? Also da kommt, also da darf ich auch nichts Negatives zu sagen. Also The Game ist ein guter Film, aber ich
Jammern
schrei
auf
halt,
hohem Niveau.
Genau, das ist schön gesagt. Jammern auf hohem Niveau ist The Game. Okay, in Ordnung. Ja, ich denke, dann haben wir es, oder? Oder gibt es noch einen Titel, den du erwähnen musst?
Boah, ich überlege, nö, eigentlich haben wir dann so das ganze Ergreifende von ihnen, oder?
Das wir haben, denke ich mal, das meiste erwähnt, ja. Und ja, war auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch und war auch allerhöchste Zeit, dass über Fincher mal gesprochen wird hier. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Hat mich gefreut wieder.
Gerne. Mich auch. War super.
War super, genau. Nächstes Mal machen wir wieder einen Film, wenn du magst.
Gerne. Jederzeit.
Alles klar. In Ordnung. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier mit mir über Fincher zu sprechen. Für die tolle Idee, danke auch.
Gerne, gerne. Schön, dass du es angenommen hast.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Ja, wunderbar. Du, dann noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke, dir auch. Hau rein.
Danke. Ebenso. Ciao.
Tschö.
Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mögt, schon wieder am Freitag. Der Podcast für und von Horrorfans.